Normal predigen wir ja durch ein Bibelbuch hindurch. Mit dem 1. Korinther waren wir vor 2-3 Wochen fertig. Als nächstes kommt dann die Zusammenfassung. Aber in den Sommerferien haben wir gesagt, sind wir auch frei. Und ich habe tatsächlich ein Thema, das ich schon seit längerem, das mich bewegt. Und da steht unheimlich viel dazu in der Bibel. Und ich will dieses Thema heute ein bisschen beleuchten, weil da steht so viel in der Bibel und es gibt so viel darüber zu sagen, ich kann gar nicht alles. Also was mir allein bei der Vorbereitung noch aufgefallen ist, das würde hier den Rahmen sprengen, wenn ich das alles in einer Predigt unterbringen wollte. Die Überschrift der Predigt ist: Was ist Wahrheit? Das beschäftigt uns alle täglich, egal wo wir sind, was ist Wahrheit? Und besonders jetzt vor den Bundestagswahlen, wo viele Leute vieles versprechen, ist auch die Frage, was ist Wahrheit? Die Corona-Krise, in der wir stecken, gibt es diese und diese Aussagen, was ist Wahrheit? Und darum will ich heute dieses Thema beleuchten, was ist Wahrheit? Und was ist Wahrheit? Dieses Zitat habe ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 8. Da spricht Pilatus zu Jesus: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ich lese mal die ganze Geschichte dazu aus Johannes 18, 13 bis in Johannes 19 rein. Nee, 33, nicht 13. Johannes 18, 33. 13 wäre sehr viel. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm: Redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Darauf nahm Pilatus Jesus, ließ ihn geißeln, und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm ein Purpurmantel um und sprachen: Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Als ihn nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr, und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen: wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber der Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie aber schrien: Fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Soweit. Pilatus war Machthaber. Es gab Leute, die haben... Und er fragt: Ja, was ist jetzt Wahrheit? Eigentlich wurscht, weil gleich drauf lässt er Jesus wieder besseres Gewissen und Wissen kreuzigen. Also was hat ihn die Wahrheit interessiert? Was soll dieser Spruch? Was ist Wahrheit? Pilatus war klar, dass er hier Unrecht tut. Und warum tut er dieses Unrecht? Warum handelt er nicht nach der Wahrheit? Aus ganz persönlichen Gründen. Er wollte seine Haut retten, seine Stellung und vielleicht sogar auch sein Leben. Also pfeift er auf die Wahrheit, weil es für ihn ganz persönlich Vorteile bringt. Und was interessiert ihn das Leben eines anderen, wenn es um seine Vorteile geht? Offenbar kennt er die Wahrheit, aber relativiert und sagt, was ist schon Wahrheit? Und gibt Jesus frei zur Kreuzigung. Eigentlich ist da schon die ganze Predigt drinnen. Aber jetzt, was ist Wahrheit? Ich habe in der Bibel geschaut, also in der Schlachterübersetzung finde ich 190 Mal das Wort Wahrheit. Und interessant ist, das Gegenstück zur Wahrheit ist die Lüge. Und jetzt nur das Wort Lüge. Nicht Lügner oder lügt oder sonst noch was, sondern nur das Wort Lüge kommt 258 Mal vor. Das heißt, die Lüge hat einen viel größeren Platz in der Bibel als die Wahrheit. Ist interessant, weil die Wahrheit ist Wahrheit, da muss man nicht viel drüber reden, aber die Lüge hat viele Facetten. Also, was ist Wahrheit? Johannes, Evangelium 14, Vers 6. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und in Johannes 16, Vers 13: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und nochmal aus Johannes 14, Verse 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also was ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Und wir wissen, Jesus ist das Wort. Also ist die Bibel die Wahrheit. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, was ist Wahrheit? Gott ist Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist Wahrheit, das ist Wahrheit. Und interessant ist, die Welt kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Was ist das Gegenteil von Wahrheit? Lüge. Johannes 8, 44 oder sagt Jesus: Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Denn er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das kreidet Jesus der Welt an. Der Vater der Welt ist Satan, der ist der Vater der Lüge. Und die Welt kann die Wahrheit nicht erkennen, weil sie den Heiligen Geist nicht hat. Soweit die Bibel. Auch im Johannes 14, 16 und 17 nochmal: Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, den Geist der Wahrheit. Sie beachtet ihn gar nicht. Das heißt, Wahrheit spielt in der Welt keine besondere Rolle. Laut Bibel. Ich habe ein bisschen Lebenserfahrung und ich habe auch gesehen, dass es nicht allzu viele mit der Wahrheit allzu genau nehmen. Was bewirkt denn Wahrheit, wenn Wahrheit da ist? Johannes 8, 32: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit befreit. 1. Korinther 13, Vers 6, das ist das Kapitel, wo es um die Liebe geht. Und da steht: Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Und das Gegenteil, was bewirkt die Lüge? Aus Offenbarung 21, Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also was bewirkt Wahrheit? Wahrheit bewirkt Freiheit und Freude. Und was bewirkt die Lüge? Tod. Den ewigen Tod. Und ich kann es von mir selbst bezeugen. Also mit meiner Bekehrung, als Wahrheit in mein Leben kam, habe ich eine Befreiung, einen Frieden, eine Freude erlebt, die ich bis dahin nicht kannte. Ich kannte Spaß, ich kannte Partys, ich kannte Erlebnisse in andere Dimensionen durch Mittel, die verboten sind in Deutschland. Ich kannte viele Dinge und mein Leben war nicht Trübsal. Aber ich kannte keine wahre Freude, ich kannte keine Wahrheit, ich kannte keinen Frieden, keinen wirklichen Frieden. Der kam erst, als Jesus in mein Leben kam. Ich kann bestätigen, das Leben in der Welt ist durchdrungen mit Lüge. Mal weniger, mal mehr tiefe Fakten. Es gibt unausgesprochene Wahrheiten, es gibt alternative Fakten. Es gibt viele Formulierungen, wie man sich selbst und anderen in die Tasche lügen kann. Aber Tatsache ist, die Lüge führt in den Tod und die Wahrheit bringt Friede und Freude. Und interessant ist, Gott selbst, er kann nicht lügen. Im Titus Kapitel 1, Vers 2 steht, dass Gott, der nicht lügen kann, die Hoffnung des ewigen Lebens vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann nicht lügen. In Gott ist keine Lüge. Null. Aber warum lügen dann Menschen? Weil die Menschen gedacht haben, sie können ohne Gott leben. Weil die Menschen Erkenntnis haben wollten, Weisheit. Weil Adam und Eva im Paradies das tun mussten, was Gott nicht von ihnen wollte. Und weil sie rausgeworfen wurden und nicht mehr diese Gemeinschaft mit Gott hatten. Und so kam Lüge in ihr Leben, so kam Tod und Sünde in ihr Leben. In Jeremia Kapitel 6, Vers 13 steht: Vom Kleinsten bis zum Größten trachten sie nach ungerechtem Gewinn, und vom Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Lügen um. Vom Kleinsten bis zum Größten. Vom Priester über den Propheten. Was ist denn mit unseren Kindern, sobald die anfangen können, sich zu artikulieren? Sobald sie ein bisschen verstehen, wie die Welt funktioniert, können wir ihnen nicht mehr alles glauben, oder? Wer hat denn das kaputt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Wie kommen denn die Schokoladespuren um deinen Mund?
Das sind doch keine, ich weiß davon gar nichts.
Vom kleinsten bis zum größten. Wie viele hochdekorierte Politiker, Könige, Machthaber sind schon der Lüge überführt worden? Und warum? Sie trachten nach unrechtem Gewinn. Auch aus Jeremia, Kapitel 9, Verse 1 und 2. Denn sie sind alle Ehebrecher und ein treuloser Haufen. Sie haben ihre Zunge als ihren Bogen mit Lügen gespannt und nicht durch Wahrheit sind sie mächtig geworden im Land. Denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit. Mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Ich würde behaupten, die wenigsten, wenn es überhaupt einen gibt, die in Macht und Ehre sind, ob Politik oder Wirtschaft, sind dorthin gekommen, weil sie es mit der Wahrheit sehr genau genommen haben. Und das hat Jeremia auch schon erkannt. Sie sind nicht durch Wahrheit mächtig geworden. Und ich habe in meinem Leben einige gesehen, die Dinge ändern wollten, sowohl in der Wirtschaft als auch auf der Arbeit oder auch in der Politik und sind angetreten, das besser zu machen. Und ich muss sagen, je weiter sie hochgekommen sind, desto komischer sind sie geworden und desto mehr haben sie sich diesen ganzen Strukturen angepasst. Die Bibel sagt ja schon, dass diese Systeme korrupt sind und durch Lügen aufgebaut werden. Also kannst du in so einem System nicht groß werden, wenn du nicht so wirst, wie das System ist. Wie viele gibt es, die mit hehren Zielen angetreten sind, auch wenn ich sie nicht vertreten mag? Sonnenblumen sind was Wunderschönes, aber seit ein paar Jahren haben sie für mich auch ein komisches Geschmäckle. Ich weiß noch, welche Leute vor 30 Jahren angetreten sind mit dem Zeichen der Sonnenblume und hehre Ansichten hatten. Und je weiter sie hochgekommen sind, desto weniger können wir so unterscheiden von den anderen. Es ist tatsächlich so, diese Welt basiert auf Lüge und Betrug. Aber warum macht das der Mensch? Der Mensch versucht, um für sich Vorteile zu erhalten, die man mit der Wahrheit nicht erreichen würde. Es fängt an, wenn ihr mit euren Kindern spielt. Mau, mau. Mensch, ärger dich nicht, Karten, die versuchen schon zu betrügen. Warum? Weil sie gewinnen wollen. Weil sie sehen, auf legalem Weg mit dem Einhalten der Spielregeln schaffen sie es nicht. Mit Wahrheit kommst du nicht weit. Gut, beim Schach kann man nicht mogeln, da kann man bloß das ganze Brett dann wegschmeißen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Aber es fängt schon beim Spielen an, dass man betrügt, weil man einen Vorteil haben will, den man normal nicht bekommen kann. Wie ist denn, wenn du mit deinem Geld nicht zufrieden bist? Dann musst du anfangen, ein bisschen am Staat vorbeizuwirtschaften. Dann musst du anfangen, wenn du etwas kaufst und verkaufst, ein bisschen mehr zu verlangen, wie es eigentlich wert ist. Ansonsten kommst du nicht zu mehr. Wenn du Ruhm und Ehre haben willst, wenn du Anerkennung willst und selber nicht so toll bist, dann musst du den anderen was vorflunkern, wer du wärst. Und zeigst nicht alle deine Seiten. Wenn du in der Geschäftswelt vorwärts kommen willst, dann kommst du mit Ehrlichkeit nicht weit. In den wenigsten Fällen. Du musst flunkern. Also ich war früher als Mechaniker, ich war der, der den größten Quatsch gemacht hat in der Werkstatt. Ich bin jeden Tag zum Chef, habe gesagt, Chef, ich habe das kaputt gemacht. Chef, ich habe da was falsch gemacht. Chef, mir ist der Fehler passiert. Keinem anderen sind so viele Fehler passiert wie mir. Zumindest hat es keiner zugegeben. Die Leute, die offenkundig keine Fehler machen, obwohl jeder Chef weiß, dass alle Fehler machen, aber die mitspielen bei diesem Spiel, die wandern nach oben. Die anderen, die zu ehrlich sind, die sind zu ehrlich. So kann man einen Laden nicht führen und so kann man nicht nach oben kommen. Geht nicht. Das heißt, wenn du Karriere willst oder so, du kommst eigentlich nicht weiter, ohne dich diesem Weltsystem anzupassen, mit Lüge. Mit Wahrheit geht es nicht so toll. Oder ich habe eigene Pläne. Ich weiß, das und das will ich erreichen. Wenn ich das offen und ehrlich sage, dann kriege ich es normalerweise nicht. Also muss ich es anders sagen. Also muss ich Teile verschweigen von dem, was ich will. Also muss ich es umformulieren. Das sind alles so schöne Arten, wie wir das gelernt haben, darzulegen, warum wir lügen. Letztendlich ist es Lüge, nicht die Wahrheit. Also warum lügt der Mensch? Weil er Vorteile will, die er mit der Wahrheit nicht bekommen kann. Der Egoismus will etwas haben. Anstatt aufrichtig und demütig zu leben, erstreben wir Höheres und suchen Abkürzungen dorthin. An David wurde zum König berufen. Er hat sich dann auch so lang demütig unter Saul gestellt, bis Gott ihn in Thron gesetzt hat. Lest mal Könige und Chronik durch. Wie viele Könige gab es noch, die darauf gewartet haben, dass Gott sie einsetzt? Die allermeisten durch Lug, Betrug und Mord. Da gab es eigentlich keinen mehr, der von Gott eingesetzt wurde. Beansprucht haben sie es alle. Aber wie kann ich aufrichtig und demütig leben? Ich kann eigentlich nur aufrichtig und demütig leben, wenn ich mich liebe und zufrieden bin mit dem, was Gott mir schenkt, was Gott mir gibt. Wenn ich in den Spiegel schaue, es ist gut, dass ich nach wie vor einfacher Angestellter bin. Es ist gut, dass ich nach wie vor in Miete lebe. Es ist gut, dass ich nach wie vor mit gebrauchten Autos fahre. Ich muss nicht gehobene Position haben. Ich muss nicht 1, 2, 3 Häuser haben. Ich muss nicht ein Neufahrzeug haben, damit ich mit mir zufrieden sein kann. Sondern wenn ich einfach zufrieden bin, was Gott mir schenkt, dann habe ich keine hehren Ziele, die ich erreichen muss. Und um sie zu erreichen, bleibt mir oft nichts anderes, als zu manipulieren, zu lügen. Und das ist auch die Geschichte, warum Lüge funktioniert. Warum funktioniert Lüge so gut? Lüge funktioniert, weil sie uns manipuliert, weil wir manipulierbar sind durch Wünsche und Begierden oder auch mit Ängsten durchdrungen. Diese Eigenschaften, Wünsche, Begierden und Ängste, werden benutzt, um uns mit Lüge zu manipulieren. Wenn wir dieser Lüge aufsitzen, werden wir vermeintlich reicher oder erfolgreicher oder gesünder oder unser Gewissen wird beruhigt, das so aufgerührt ist, weil wir eh nicht im Frieden mit uns selbst sind. Wie funktioniert Enkeltrick? Du musst unbedingt irgendjemand helfen, der in Not ist, deine Liebsten. Und dann kommt das schlechte Gewissen und irgendwie kann ich hier was ausgleichen, endlich kann ich was gut machen. Und dann, weil ich dauernd im schlechten Gewissen lebe, sitze ich diesen Betrug auf und versuche damit was gut zu machen. Was ist denn auf Kaffeefahrten? Die sind ja mittlerweile, durch Corona geht es gar nicht mehr und ich glaube, die letzten Jahrzehnte haben die auch abgenommen. Aber auf Kaffeefahrten, da wird dir versprochen, oh, du bist viel gesünder und du wirst viel zufrieden und du wirst das und das. Und das sind alles Sehnsüchte. Ich will ja gesünder werden, ich will ja zufriedener sein. Also kaufe ich diese blöde Matratze oder den Kaffeefilter oder was weiß ich, der mein Leben 10-mal besser macht. Was ist, wenn wir irgendwas kaufen? Wie wird das Blaue vom Himmel uns erzählt, wie gut irgendwelche Produkte wären? Das muss ich unbedingt haben. Und mein Telefon, das jetzt schon 2 Jahre alt ist, das taugt doch gar nichts mehr. Wenn du ein besserer Mensch sein willst, dich besser fühlen willst, dann brauchst du das neueste Telefon. Viele Sachen, aber dem einen interessieren Telefone nicht, den interessieren dann mehr Küchenmaschinen, den nächsten interessieren Autos, den nächsten interessieren Computerkomponenten, was weiß denn ich. Aber es ist alles, du willst dich besser fühlen, du hast ein Defizit. Und darum wirst du manipulierbar. Oder was ist in totalitären Systemen? Was ist mit Machthabern, die manipulieren? Die manipulieren uns, dass wir die Drecksarbeit machen, dass wir denunzieren, dass wir Leuten aus dem Weg gehen. Wie wurden denn die Juden in Deutschland vernichtet? Die wenigsten haben irgendeinen Juden in der Gaskammer vernichtet. Aber die meisten haben nicht mehr bei Juden eingekauft. Die meisten haben die sozialen Kontakte zu Juden abgebrochen. Die meisten haben Steine geworfen in Geschäfte. Die meisten haben denunziert, dort ist ein Jude, dort ist ein Jude. Und warum? Weil sie sich dadurch einen besseren Status in dem nationalsozialistischen System erhofft haben. Ich glaube, die wenigsten waren wirklich durchdrungen von Antisemitismus. Aber sie wollten Ruhe für ihr Leben. Sie wollten es angenehmer haben. Und ihnen wurde versprochen, das Leben für euch wird angenehmer, wenn die Juden erstmal vernichtet sind. Das haben die geglaubt. Weil sie ein Defizit hatten. Sie wollten, dass es ihnen besser geht. Glaubt ihr, dass wenn ein Ausländer, ein Flüchtling weniger nach Deutschland kommt, dass wir dann am Hungertuch nagen? Aber wir schimpfen. Und sind dann auch bereit, Leute zu wählen, die diese Flut, die uns hier kaputt macht, dann Leute zu wählen, die das abschmettern. Es ist immer, wir haben ein Defizit, ein emotionales, ein persönliches. Und dort hakt die Lüge ein, auf das wir der Lüge glauben. Adam und Eva, die hatten doch alles im Garten Eden. Und da kommt der Satan und sagt, hey, aber wenn du von diesen Früchten isst, dann wirst du Weisheit haben. Aber dann wirst du was erkennen. Die hatten schon das Defizit, dass sie dachten, wir haben zu wenig. Die hatten alles und dachten, sie hatten zu wenig. Und uns geht es genauso. Reflektiert mal, wo seid ihr die letzten Jahre irgendetwas aufgesessen, wo danach gesagt habt, Mensch, eigentlich hätte ich das doch sehen müssen, eigentlich hätte ich das erkennen müssen. Aber dann gebt das noch nicht mal euch selber gegenüber zu, weil ihr dann zugeben müsstet, dass ihr der Lüge aufgesessen seid. Und sagen, nee, das war schon in Ordnung, war halt bloß Pech oder so. Und dann kann es passieren, dass es sehr schlimm kommt und dann sind wir eigentlich nicht mehr davor gefeit. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 11 und 12 steht, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Es geht um Menschen, die partout der Wahrheit nicht gehorchen wollen. Menschen, die partout nicht akzeptieren wollen, dass Gott Gott ist, und dass sie umkehren müssen. Und wer vehement sich da dagegen wehrt, da kann es sein, dass Gott irgendwann mal eine Kraft, eine wirksame Kraft der Verführung schickt, sodass sie der Lüge glauben. Und da dann wieder rauszukommen, das ist schwer. Das ist dann nicht mehr der eigene Egoismus, der dich verführt, der Lüge zu glauben, sondern wenn Gott so einen Geist schickt, so eine Kraft, dann wird es wirklich hart, da wieder rauszukommen. Okay, aber solange wir das nicht haben, und ich gehe davon aus, hier sitzen Leute, die der Wahrheit glauben, Leute, die der Wahrheit sich anvertraut haben, die Jesus folgen, und trotzdem sind wir einer Welt durchdrungen mit Lüge. Die Welt ist noch so. Wie unterscheiden wir Lüge und Wahrheit? Es ist so schwer. Es ist nicht immer so einfach wie bei Pilatus, der ganz klar weiß, Jesus ist unschuldig und sagt trotzdem, was ist Wahrheit? Wie oft wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Du willst irgendetwas kaufen, du sondierst, du liest Testberichte, du fragst Leute, der eine sagt das, der andere sagt das. Ja, wem kann man denn jetzt glauben? Jetzt die ganze Corona-Geschichte, wem kann man denn glauben? Die einen behaupten das felsenfest, die anderen behaupten das felsenfest. Deine Kinder kommen zu dir, es gab Streit, es gab Ärger, der eine behauptet das, der andere behauptet das. Ja, was ist jetzt Wahrheit? Wer ist der Lügner? Wer sagt die Wahrheit? Wie unterscheide ich das? Ich behaupte, das sind jetzt Thesen, prüft sie selber. Lügner kennen immer einen Schuldigen und fordern notfalls mit Gewalt Gerechtigkeit ein. Ein Aufrichtiger eifert nicht für sein Recht, sondern er erduldet lieber die Ungerechtigkeit, weil er sich ja sonst selbst wieder verleugnen würde. Es ist eine These. Der, der lügt, versucht die Lüge vehement zu verteidigen und bezichtigt einen anderen der Lüge, um seine Lüge zu rechtfertigen. Aber der, der nicht lügt, sagt, ich sage die Wahrheit, was soll ich sonst sagen? Ich kann es nicht wahrer machen. Beispiele daraus in der Bibel. Mose wird von Korach und Israel herausgefordert, im 4. Mose, Kapitel 16 und 17. Mose geht nicht auf die los, sondern im Gegenteil, er setzt sich noch vor Gott für sie ein. Gut, die Sippe Korach wurde dann ausgerottet, aber Gott wollte auch ganz Israel ausrotten. Und Mose hat gesagt, nee, tu das nicht. Bitte, lass Israel am Leben. Er hat sich für sie eingesetzt, obwohl sie Moses Leben schwer gemacht haben. Als David König war und Absalom durch Lüge das Königtum an sich gerissen hat, Absalom hat lauthals David als Lügner bezichtigt. Der kümmert sich doch gar nicht um euch. Was hat David gemacht? Er hat den Rückzug angetreten und hat gesagt, wenn Gott will, dann kriege ich mein Königtum wieder. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, gegen Absalom zu kämpfen. Könnt ihr nachlesen im 2. Samuel, Kapitel 15. Das salomonische Urteil mit den beiden Huren aus 1. Könige 3, beide haben sich um das lebende Kind gestritten. Als Salomo gesagt hat, gut, wir teilen das Kind, dann kriegt jedes ein halbes Kind, hat die, deren Kind es wirklich war, gesagt, nein, lass das Kind leben. Die andere hat gesagt, das ist eine super Idee. Der Lügner schreit immer und bezichtigt den anderen der Lüge. Jesus vor Pilatus. Hat Jesus die anderen der Lüge bezichtigt? Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Ja, ich bin ein König. So ist es. Und hat nicht viel mehr zu seiner Verteidigung gesagt. Er hat niemanden gesucht und beschuldigt. Er hat gesagt, die wollen mich doch bloß hinrichten, deshalb und deshalb. Nein. Was ist mit Stephanus bei seiner Steinigung, der den Obersten genau erzählt hat? Er hat die Wahrheit gesagt. Er hat die Wahrheit gesagt, die Geschichte von Gott und den Menschen bis zu dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde. Er hat nichts gesagt als die Wahrheit und sie haben ihn als Lügner bezichtigt und haben ihn deshalb gesteinigt. Was hat Stephanus gemacht? Nichts. Er hat es erduldet. Was ist bei Paulus, als er wirklich vom Hohen Rat an bis zu den Römern sich verteidigen soll? Nachzulesen Apostelgeschichte 22 bis 26. Er hat nie andere bezichtigt. Er hat aber auch nicht den Mund gehalten, er hat die Wahrheit gesagt. Das heißt, durch die Geschichte hindurch, diejenigen, die aufrecht sind, die die Wahrheit sagen, die sagen die Wahrheit und gut ist. Diejenigen, die lügen, müssen sie lauthals verteidigen und andere der Lüge bezichtigen. Der Aufrichtige muss ja beharrlich bleiben und kann nichts an der Wahrheit ändern. Während der Lügner, der hat kein Problem, weil seine Lüge ist ja eh gelogen, also kann er die auch variieren. Jemand, der lügt, der wird dauernd neue Ideen haben, warum er seine Aussage untermauert, mit was. Und da ist er variabel, weil die Lüge ja sowieso erfunden ist. Aber die Wahrheit kann man nicht verändern, die ist einfach so. Daher sind Lügner eher kompromissbereit, was die Sicht der Dinge angeht, als die die Wahrheit sagen. Und das ist das Problem für die Lügner, weil die Wahrheit, der Aufrichtige sagt, der ist nicht kompromissbereit. Der weicht nicht ab von seiner Wahrheit und das bringt dem Lügner die größten Probleme. Was ist mit den Märtyrern im Neuen Testament? Die haben nicht von der Wahrheit abgelassen und sind deshalb getötet worden. Was ist mit Propheten im Alten Testament, die den Machthabern auch die Wahrheit gesagt haben, der führenden Klasse die Wahrheit gesagt haben? Die wurden getötet. Was ist mit Regimekritikern überall in totalitären Regimen? Was ist mit denen? Die lassen nicht ab, die Wahrheit zu sagen, dann werden sie weggesteckt, bis hin getötet. Was ist vor Gericht, wenn es um Schwerkriminalität geht und dort sind Zeugen? Was sind Zeugen? Zeugen sind die, die die Wahrheit sagen sollen. Die Wahrheit sagen sollen, die werden entweder bestochen, bis sie lügen, und wenn sie bei der Wahrheit bleiben, dann werden nicht wenige getötet. Die anderen proklamieren aber die Wahrheit für sich, sind aber Lügner ohne Ende. Also dort, wo die Wahrheit sehr unbequem wird, soll sie zum Schweigen gebracht werden. Galater 4,16 fragt Paulus die Galater: Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Das ist wie wenn ich mit meinem Spiegelbild nicht einverstanden bin. Ich kriege das nicht gebacken, der Spiegel, der zeigt bloß, was ich bin. Ich kriege das nur geändert, wenn ich den Spiegel kaputt haue. Dann habe ich kein Spiegelbild mehr. Oder ich habe ein Smartphone und mache irgendwelche Schönheitsfilter. Und sobald ich in den Spiegel gucke, ist es wieder echt. In Sprüche 14, 25 steht: Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen. Wer aber Lügen vorbringt, der ist ein Betrüger. Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen. Die Wahrheit rettet. Die Wahrheit macht frei, haben wir ganz am Anfang schon gehört. Und in Matthäus 5, 37 sagt Jesus: Es sei eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr kennt alle die Formulierung: Du, jetzt sage ich dir mal die Wahrheit. Oder: Ugloge, das ist so und so. Wenn ich sowas sage, wenn ich solche Formulierungen benutze, dann impliziere ich ja, dass man mir sonst nicht alles glauben kann. Wenn ihr mich kennt und ich bin täglich mit euch im Gespräch und dann geht es um irgendein Thema, dann sage ich: Du, aber jetzt sage ich dir die Wahrheit. Aha. Vorher war das nicht alles wahr, oder was? Darum sagt Jesus: Euer Reden sei ja, ja oder nein, nein. Was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. Also guckt, dass ihr solche Formulierungen aus eurem Leben rausstreicht. Außer ihr seid wirklich solche, denen man nicht immer glauben kann. Aber unser Leben soll in Wahrheit und Aufrichtigkeit sein. Wir sollen nicht lügen, auch keine Notlügen oder so. Was hat es jetzt mit unserem Leben konkret zu tun? Was? Wo trifft uns das? Wie können wir das umsetzen? Zum einen stehen wir selbst in Gefahr zu lügen, auch wenn wir bekehrt sind, auch wenn wir errettet sind. Und auf der anderen Seite sind wir permanent mit Leuten konfrontiert, denen wir abnehmen müssen, was sie sagen, oder beurteilen müssen, was sie sagen. Wie sieht es innerhalb meiner Familie aus? Belügen wir unsere Kinder, weil wir zu bequem sind, die Wahrheit zu sagen, oder weil wir es als pädagogisch wertvoll erachten, Dinge zu erzählen, die nicht der Tatsache entsprechen? Aber wenn du einmal in die Disco gehst, du bist schon in der Hölle. Also lass das. Oder diese blöden Geschichten mit kleinen Kindern: Geh nicht raus, da ist der schwarze Mann oder so. Das sind doch alles Lügen, die wir unseren Kindern von klein auf erzählen. Weil wir denken, das sei sinnvoll. Oder: Papa, Mama, warum war es denn bei euch im Schlafzimmer gestern Abend so laut? Ach, das war der Fernseher. Ihr habt doch gar keinen Fernseher im Schlafzimmer. Ist egal, geht spielen. Das sind schon Lügen. Da fangen wir an, weil wir nicht, aus welchem Grund auch immer, bei der Wahrheit bleiben wollen, den Kindern was vorzulügen. Belüge ich meinen Ehepartner, weil ich so schneller ans Ziel komme? Ich brauche eine neue Grafikkarte für meinen Computer. Du, die alte, die macht schon ganz komische Geräusche. Also ich trau der schon gar nicht mehr. Ich glaube, dann geht der ganze Computer kaputt. Wenn es schlecht ist, brennt das ganze Haus ab. Deshalb, also es wäre gut, wenn ich eine neue Grafikkarte kaufe.
Da kann ich nicht einfach sagen, ich hätte gerne eine neue Grafikkarte, weil ich es halt einfach gern hätte. Oder was ist mit dem Auto? Das Auto ist jetzt schon 4 Jahre alt. Ich wünsche mir jetzt mal so langsam ein anderes Auto. Du, ich weiß gar nicht, ob wir noch zum Lidl kommen am Samstag. Es wäre besser, wir kaufen uns ein anderes Auto. Egal. Oder, ja, die Frauen auch. Guck mal das Kleid an. Das fällt bald auseinander. Habe ich Angst, wenn wir in die Gemeinde gehen, dass es auseinanderfällt. Also ich brauche unbedingt ein neues Kleid. Sag doch, du hättest gern eins. Aber das sind Lügen schon innerhalb der Familie. Es geht aber auch schlimmer, bis hin zum Fremdgehen. Und es fängt auch an, dass ich meinen Partner belüge vorher. Was ist mit den Kindern? Schade, wo sind meine Kinder? Kinder belügen gern ihre Eltern. Was heißt belügen gern? Belügen ihre Eltern. Weil sie Ziele erreichen wollen, die sie mit der Wahrheit nicht erreichen werden. Kinder, könnt ihr euren Eltern glauben? Eltern, könnt ihr euren Kindern glauben? Partner, könnt ihr euren Partner glauben? Und da gelten dann wieder die Regeln von vorher. Je heftiger jemand proklamiert, die Wahrheit zu sagen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es die Wahrheit ist. Wenn einer sagt, so ist es aber, dann ist es meistens so, auch wenn er dadurch Nachteile einfährt. Arbeitsplatz. Belüge ich meine Vorgesetzten oder Kollegen, um besser dazustehen? Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Also ich war einer, der die meisten, oder bin immer noch einer, der die meisten Fehler macht, weil ich es einfach zugebe. Ich muss nicht die Fehler einem Kollegen zuschieben. Der war's. Aber wie oft passiert es, dass andere uns beschuldigen und sagen, der ist schuld? Ich zucke da mit den Schultern und sage, ja, ich mache Fehler, sorry. Aber wenn ich ganz klar sehe, schwarz auf weiß, und jeder kann sehen, dann sage ich, guck mal da hin, das hat der verbrochen. Da muss ich mich nicht, um mich zu verteidigen, den anderen schlecht zu machen, sondern ich sage einfach die Wahrheit. Aber das kommt nicht gut an. Habe ich Vorteile, wenn ich weniger arbeiten muss oder wenn ich in meiner Arbeitszeit andere Sachen tue, als zu arbeiten? Sprich, habe ich Vorteile, wenn ich bei der Arbeitszeiterfassung jemand anderes stechen lasse in der Fabrik? Wenn es keine Stechuhr gibt, dass ich ein bisschen großzügig bin beim Kunden, mit dem Stundenaufschreiben, dass ich meine Pausen klein rechne? Was ist jetzt Homeoffice? Ich kann ja auch Rasen mähen gehen, während andere denken, ich bin im Webinar. Kontrolliert ja keiner. Sind wir da ehrlich? Ich bin jetzt im Vertrieb, aber das ist in jeder Branche. Es war früher als Mechaniker auch, dass wir bei der Inspektion, bei der Reparatur Fehler gemacht haben und den Kunden belogen haben darüber. Der Kunde will ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen. Wir erzählen ihm, was weiß ich, was das für ein tolles Fahrzeug ist. Das war ja so oberpeinlich nach der Maueröffnung, welche Krücken wir alle verkauft haben. Wir haben sie nicht mehr beim Gebrauchthändler geholt, wir haben sie beim Schrotthändler geholt und den armen Mitbürgern aus dem Osten verkauft. Also ich habe dann immer mitgemacht. Ich habe meinem Chef gesagt, verkauf du das, ich mache das nicht. Oder wenn irgendwas bei der Reparatur kaputt gegangen ist, dann erzählst du dem Kunden nachher das und ich erzähl's dem nicht, das erzählst du, ich nicht. War halt auch blöd, dadurch bin ich in der Position auch nicht weiter hochgekommen, indem ich so ehrlich war. Was ist, ich bin jetzt im Vertrieb, du kannst die Leute teilweise so über den Tisch ziehen. Ich weiß, ich lebe davon, dass man mehr verdient beim Verkauf, als man beim Einkauf ausgegeben hat. Ist auch legitim und gut, aber schamlos die Leute über den Tisch zu ziehen und sie auch noch zu belügen dabei, das geht nicht. Wie erkenne ich das auf der anderen Seite, wenn mir einer was verkaufen will und sagt, du, die Preise sind explodiert und hin und her? Wieder die Kriterien von vorher. Einer, der vehement versucht, es mir darzulegen, warum diese Darstellung richtig ist, da kriege ich Zweifel. Einer, der sagt, sorry, so ist es, ich leide auch drunter, dem nehme ich das eher ab. Umgang in der Gesellschaft, Nachbarschaft, Gemeinde, Vereine, Politik. Die meisten Menschen versuchen irgendwo im Verein, in der Politik, in was weiß ich, eine bessere Position zu kriegen und sind dafür bereit, sich in ein Licht zu stellen, in dem sie gar nicht sind. Was ist denn, wenn ich, Ich weiß nicht, mittlerweile ist das nicht mehr in, oder? Dass man morgens die Bettwäsche zum Fenster raushängt, um zu signalisieren, wir sind wach, wir sind aktiv. Dass ich morgens um 7 einen Wecker stelle, damit ich die Bettwäsche raushängen kann und dann lege ich mich noch aufs Sofa. Hauptsache die Nachbarschaft denkt, ich bin wach. Da geht es schon los, dass ich einen Eindruck schinden will, was überhaupt nicht Sache ist. Oder dass ich mir eben ein Auto vor die Türe stellen muss, damit die Nachbarschaft nicht denkt, oh, bei denen stimmt was nicht. So, na guck, wir können uns sogar das Auto leisten und können es kaum bezahlen. Und geht weiter mit wirklich auch Politik. Jetzt haben wir dann Wahlen. Kann ich den Leuten glauben bei allem, was sie sagen? Und auch dort gilt, je vehementer Schuldige gesucht werden für irgendwelche Situationen, desto weniger glaube ich denen, dass sie die Wahrheit sagen. Umgang mit mir selbst. Belüge ich mir selbst, damit ich mich nicht ändern muss? Wenn ich die Bibel lese, wenn ich eine Predigt höre über irgendein Thema, oh, da sollte ich mich ändern. Und dann sage ich mir, ach komm, so schlecht bist du gar nicht. Von wegen, du hilfst niemand anderem, das stimmt gar nicht. Das war 2002 oder 2004, da habe ich jemand beim Umzug geholfen. Also so schlecht ist es bei mir gar nicht. Ich belüge mich dann selbst, egal worum es geht. Oder du hast ein hoffnungsloses Problem mit dem anderen Geschlecht. Du solltest wirklich deinem Partner treu sein. Das stimmt nicht. Also länger hinterher geschaut habe ich eigentlich das letzte Mal 2005, die Blonde damals. Aber sonst, nee. Ich belüge mich selbst, weil ich mich selber in einem besseren Licht haben möchte, als ich tatsächlich bin, weil ich nicht ehrlich zu mir bin. Wie viele Leute gehen zum Zahnarzt und da hinten pocht es schon dauernd? Der Arzt sagt, und alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Wir brauchen gar nicht bohren, sie brauchen gar nicht schauen. Ich belüge mich doch selbst. Die Lüge hat unser Leben so durchdrungen, wir müssen wirklich aufpassen. Also, wie erkenne ich also Wahrheit? Erstens, interessiert mich die Wahrheit überhaupt? So wie Pilatus, was ist Wahrheit? Und liefert Jesus aus. Interessiert mich die Wahrheit überhaupt? Wie kriege ich die Wahrheit raus? Indem ich prüfe, was ich höre und was ich sehe. Und wenn mir das Fachwissen fehlt, dann gucke ich mir einfach denjenigen an, der was behauptet. Und schau, ob das seriös klingt oder nicht. Wie erkenne ich die Wahrheit? Kenne ich mein Gegenüber überhaupt, der etwas behauptet? Und wenn ich ihn kenne, kenne ich ihn als seriös? Wenn ich von jemandem weiß, der hat in der Vergangenheit schon mehrfach gelogen und es ist offenbar geworden, dann glaube ich ihm heute auch nicht unbedingt. Ganz interessant, ich habe ja vorhin gesagt, Wahrheit steht in der Bibel, Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Wort. Unser Grundgesetz wurde mit der Bibel in der Hand geschrieben. Bis in die 80er Jahre hat jeder Minister auf die Bibel geschworen. In den 80er Jahren hat es angefangen, dass sie nicht mehr auf die Bibel geschworen haben. Die Bibel ist die Wahrheit. Wer nicht mehr auf die Bibel schwört, hält es auch nicht mehr so mit der Wahrheit, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob alle tiefgläubig und bekehrt waren, die in der Vergangenheit auf die Bibel geschworen haben. Aber sie haben es zumindest mal getan, weil sie gesagt haben, okay, die Wahrheit ist mir wichtig. Aber das ist heute offensichtlich überhaupt nicht mehr wichtig. Wie erkenne ich die Wahrheit? Lebt mein Gegenüber das, was er behauptet? Die Dinge, die er mir sagt, ich soll sie tun oder die sind richtig, sehe ich sie, dass er sie so auch tatsächlich tut oder behauptet er sie bloß? Wie sehr beeinflussen mich meine Emotionen, meine Gefühle, meine Defizite, meine Wünsche? Das gehört zum Prüfen von Wahrheit dazu. Glaube ich etwas, nur weil ich es glauben will? Glaube ich etwas, weil es das, bei der Kaffeefahrt das Zaubermittel, das Rheuma komplett wegtut? Ja, meine größte Sehnsucht ist, das Rheuma wegzubekommen. Also zahle ich 1.000 Euro für dieses Rheuma-Mittel. Auch wenn ich vom Kopf her wissen muss, das taugt doch nichts. Auch wenn ich weiß, dass Kaffeefahrten Betrug sind. Das lässt sich auf viele Bereiche ausdehnen. Sind meine Bedürfnisse so verzweifelt, dass ich alles glaube und bereit bin, alles zu kaufen und anzunehmen? Das gehört zum Prüfen, was Wahrheit ist. Mit zum Prüfen der Wahrheit gehört, bin ich bereit, für richtige Entscheidungen dann auch Nachteile in Kauf zu nehmen? Oder stehen wirklich meine Bedürfnisse im Vordergrund? Wenn ich von der Bibel erkenne, ich sollte aufhören, schwarz zu arbeiten. Wenn ich von der Bibel erkenne, ich sollte aufhören, jemanden zu belügen. Wenn ich von der Bibel erkenne, ich sollte tatsächlich mehr die Versammlung besuchen. Dann muss ich ab und zu mich aufraffen und die Versammlung besuchen. Aber ich habe keinen Bock. Wenn ich nicht mehr lügen soll, dann habe ich diese und jene Vorteile nicht mehr. Wenn ich nicht mehr schwarz arbeiten soll, dann habe ich aber finanzielle Einbußen. Also bin ich bereit, das zur Prüfung der Wahrheit Nachteile, vermeintliche Nachteile in Kauf zu nehmen und der Wahrheit zu gehorchen? Oder glaube ich gern der Lüge, weil der mir entgegenkommt und meinen Bedürfnissen und Gefühlen? Wenn es mich überhaupt interessiert, was die Wahrheit ist. Aber das sind Sachen, die gehören zur Prüfung der Wahrheit dazu. Und jetzt als Gotteskind kann ich mich darauf verlassen, dass der Geist der Wahrheit in mir ist. Habe ich im Johannes 14, 16, 7 vorhin gesagt, dass der Geist der Wahrheit in uns ist. Er ist in uns. Wir haben den Geist der Wahrheit als Gotteskinder. Und ich darf darüber hinaus noch Gott bitten, Jakobus 1, 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn ich wirklich wissen will, was ist wahr, wenn ich bereit bin, mich selber, meine Ansprüche runterzuschrauben, zu sagen, ich habe mich geirrt oder sonst noch was, bin ich denn wirklich auf der Suche nach der Wahrheit? Und ich weiß es wirklich nicht, dann frage ich Gott und er wird mir die Wahrheit offenbaren, da bin ich mir sicher. Er wird es mir zeigen, wenn ich es denn wirklich wissen will. Und zum Abschluss aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 18 bis 21. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also nicht bloß Worte, bla bla bla, sondern tatsächlich tun und in der Wahrheit leben. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und ich sage, wenn du in der Wahrheit lebst, dann kommst du in einen Frieden mit Gott. Wenn du mit Gott lebst. Wenn du ohne Gott lebst, dann kann er dich auch nicht beunruhigen. Ich sage, manche Leute haben eine weiße Weste, weil sie sie nie anziehen. Also ein reines Gewissen, weil sie es nie benutzen. Aber sobald ich mein Gewissen benutze, sobald ich mit Gott im Dialog bin, will ich Frieden mit ihm haben. Und ich kann diesen Frieden haben und ich werde diesen Frieden haben, wenn ich in der Wahrheit lebe. Und diese Wahrheit macht uns frei. Es gibt viele, 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 viele Aspekte noch dazu. Epheser 6, die Waffenrüstung, der Gürtel der Wahrheit, der alles zusammenhält. Es gibt so viele Bibelstellen noch. Es gibt viel darüber zu predigen. Aber ich hoffe, dass das Thema oder dass diese Predigt euch sensibilisiert hat für das Thema Wahrheit und Lüge. Reflektiert euer Leben, reflektiert euer Verhalten. Guckt selber in die Bibel, fragt Gott. Es ist ein sehr essentielles Thema. Nicht bloß zur Zeit, aber zur Zeit ist es sehr dringlich. Guckt, wie ihr mit Fakten, vermeintlichen Fakten, mit Behauptungen überall, in der Familie, in der Gemeinde, mit Lehren, wie ihr mit sowas umgeht. Und guckt, dass ihr in der Wahrheit seid und versucht, in der Wahrheit zu leben. Amen.